Okay, dann begrüße ich euch jetzt zur mittlerweile vierten Übung Information Management. Es kam eben schon die Frage auf, wie viele Veranstaltungen gibt es noch? Also wir haben diesen Freitag noch Vorlesung und nächsten Mittwoch noch eine Übung mit dieser Fragestunde. Ja, also den Freitag darauf ist dann keine Vorlesung mehr. Also es gibt noch diese Übung, Vorlesung und noch eine Übung. Und kurz zu den Inhalten jetzt von der Übung. Wir machen noch eine Aufgabe aus dem Bereich IT Governance bzw. Organisation Outsourcing und gehen dann in den Bereich Geschäftsanwendung. Da hat der Herr Klingenberg ja auch relativ viel vorgestellt und von uns kam nur eine Vorlesung, deswegen habe ich da auch nur eine Aufgabe jetzt für die Übung mitgenommen, weil ich denke, das ist eigentlich relativ gut abgedeckt. Und dann gibt es noch aus dem Bereich IT-Architektur zwei kleine Sachen, die wir auch noch besprechen können heute. Okay, dann starten wir mit der Aufgabe aus diesem Organisationskontext bzw. Outsourcing-Kontext. Letztes Mal haben wir uns die Transaktionskostentheorie angeguckt. Diesmal geht es um diese Prinzipal-Agenten-Theorie. Das ist die zweite große Theorie, die wir da in dem Kontext kennengelernt haben. Im Grunde, das Setting ist relativ einfach. Es geht darum, dass ein Auftraggeber einen Auftragnehmer beauftragt. In unserem Fall ist es immer, der Prinzipal ist dann ein Unternehmen und der Agent ist dann ein Softwarehaus, vielleicht aus Indien oder Irland, das dann in dem Fall, wo es ja um IT-Outsourcing geht oder um Software-Entwicklungsauslagerung, dann eben Software entwickelt für den Prinzipal. Und wichtig ist, dass diese Theorie eigentlich zwei Annahmen hat. Einmal, dass es eine Informationsasymmetrie gibt, also nicht jede Information ist jedem der beiden zugänglich, sondern der eine weiß mehr als der andere und es ist oftmals so, dass der Agent mehr weiß als der Prinzipal. Und die zweite Eigenschaft, die das dann erst schlimm macht, ist, dass es eine Interessensdivergenz gibt. Ja, also man sagt, das Ergebnis dieser Zusammenarbeit interessiert eigentlich nur den Prinzipal und den Agenten überhaupt nicht. Und durch diese Kombination von Informationsasymmetrie und Interessensdivergenz gibt es halt Probleme in dieser Beziehung. Und das Ziel dieser Prinzipal-Agenten-Theorie ist es eben, sich solche Beziehungen anzugucken und Settings vorzuschlagen, die auf der einen Seite kostenminimal sind und auf der anderen Seite, so sagt die Theorie, anreizintensiv. Also es geht darum, zum Beispiel einen Vertrag zu entwickeln, der nicht so viel kostet, aber trotzdem den Prinzipal in gewisser Weise absichert vor opportunistischem Verhalten des Agenten. Und die Frage ist halt hier, wie viel sollte man als Prinzipal oder als Agent überhaupt investieren, um diese Informationsasymmetrie auszugleichen, sodass am Ende die Kosten, die ich investiere, um diese Informationsasymmetrie auszugleichen oder zu versichern, dass ich nicht opportunistisch handeln werde, nicht die potenziellen Schäden übersteigen, die vielleicht gegeben wären, wenn der Agent das ausnutzen würde. Also hier ist das Ziel, sich zu überlegen, wie kann man so eine Konstellation kostenminimal gestalten. Und die Kosten auf der einen Seite sind Schäden, die entstehen, und Kosten auf der anderen Seite für Maßnahmen, um diese Informationsasymmetrien zu reduzieren. Und wir haben da eigentlich drei Varianten kennengelernt. Einmal kann der Agent sogenanntes Signaling betreiben und der Prinzipal hat zwei Möglichkeiten, Screening und Monitoring zu betreiben. Und die erste Aufgabe besteht jetzt darin, sich für ein gegebenes Beispiel, also hier geht es darum, dass ein Automobilhersteller sagt, okay, ein Luftfahrtbetreiber sagt, ich möchte einen neuen Webauftritt haben und dafür einen Programmierer einstellen will. Der Programmierer ist der Agent, der Automobilhersteller ist der Prinzipal und jetzt geht es mir darum, für dieses Beispiel oder für dieses Szenario Beispiele zu finden für eben diese Hidden Characteristics, Hidden Action und Hidden Information, also die Ursachen für Informationsasymmetrien in genau diesem Setting. Und Beispiele für die Maßnahmen, also Signaling, Screening und Monitoring zu finden. Ich lasse euch kurz mal Zeit, darüber nachzudenken und dann sammeln wir mal die Informationen. Am besten wäre es, wenn ihr nicht nur ein Beispiel nennt, sondern halt eben auch erklärt, was es allgemein ist, ja, so eine Hidden Characteristic oder Hidden Action zum Beispiel. Okay, dann würde ich mal vorschlagen, sammeln wir mal. Was habt ihr für Beispiele für Hidden Characteristics gefunden?
Dann nehme ich einfach die erste Hidden Charakteristik. Erst zum Beispiel könnte der Programmierer ja im Vorhinein behaupten, dass er total viel Erfahrung mit der Programmiersprache hat, die dafür verwendet werden soll.
Ja.
Und das weiß man halt vorher nicht. Und kann man so in dem Sinne nicht überprüfen, beziehungsweise müsste man dann eine der drei Varianten verwenden. Zum Beispiel könnte man. Bitte? Zum Beispiel könnte man da Screening dann direkt verwenden,
Okay.
um das irgendwie vorher herauszufinden.
Also Erfahrung mit der Projektsprache, ja. Programmiersprache. Okay, und Screening wäre eine Variante. Hidden Action.
Ja, man könnte sich jetzt vorstellen, dass der, anstatt dass er PHP programmiert, wofür wir ihn eingestellt haben, dann lieber im Internet spielt. Und wir können das ja jetzt erstmal nicht feststellen, sondern sind darauf angewiesen, dass er uns irgendwie mitteilt, welche Meilensteine er jetzt erreicht hat und wie er die Zeit genutzt hat.
Okay. Ja, vielleicht noch ein anderes Beispiel, weil ich glaube, das ist, glaube ich, dann schon beobachtbar, wenn er nicht arbeitet. Also ab einem gewissen Punkt ist es. Boah.
Wir haben überlegt, das Beispiel Testing, also dass man quasi
Ja.
Vereinbart hat, das ganze Ding wird genau durchgetestet, aber im Endeffekt testet der Agent nur die Sachen, die wirklich auch irgendwie direkt einsehbar
Überprüfbar.
sind, und alles,
Ja.
was unter der Oberfläche ist, lässt er einfach weg.
Ja, also das Beispiel finde ich insofern besser, weil es halt wirklich nicht beobachtbar ist durch den Prinzipal. Okay, eine Idee zu diesem Hidden Information Punkt.
Ja, wir haben da bei Hidden Information auch Beispiele aus anderen Branchen gefunden, aber jetzt hier wäre es irgendwas, dass die Fachkenntnis, also allgemein, dass die Fachkenntnis fehlt, eine Sache zu beurteilen. Man sieht sie zwar, aber man kann
Ja,
sie nicht deuten.
genau, als Prinzipal, man sieht es, kann es nicht
Genau,
deuten,
also
ja.
zum Beispiel wäre es jetzt beim Arzt so, der Arzt weiß, was ist, aber der Patient kann es nicht einschätzen oder der
Genau,
Patient.
das Beispiel hattet ihr auch, ja.
Genau, und in Bezug jetzt auf ein Informationssystem oder auf die Webseite. Könnte es dann irgendwie sein, dass irgendwas, das ist ein Klick, ein Button und irgendwas, was im Hintergrund was passiert, aber im Prinzip passiert ja nichts, man erkennt es aber nicht. Also.
Okay, also das, also ich habe es noch nicht ganz verstanden. Da ist ein Knopf auf der Webseite, der nichts tut, und der Entwickler verlangt trotzdem Geld dafür.
Ja, also im Prinzip so wie wenn da eine Interaktion abläuft, im Prinzip ist es nur ein Video, das da abläuft. Also das ist jetzt einfach so. Das ist die Dynamik, ist vorgetäuscht. Sowas in der Art.
Ich hätte vielleicht noch eine andere Idee. Also
Ja?
ich hatte mehr so gedacht an so ein Szenario, dass der Agent zum Prinzipal kommt und sagt, das Projekt wird teurer, weil die
Genau.
technischen Schwierigkeiten irgendwie größer sind, als wir vermutet hatten, und dann die Kosten für den Prinzipal höher werden, aber er in dem Moment nicht beurteilen kann, ob das wirklich stimmt, dass auf einmal die Schwierigkeit der Aufgabe doch höher war, als eingeschätzt ist oder nicht, weil er das die Domäne nicht kennt, sondern dass er eigentlich nur sagen kann, ja,
Ja,
es wird halt teurer.
also ich glaube noch klar, also ihr seht ja schon, es ist dann in gewisser Weise ein bisschen schwer abgrenzbar, aber noch klarer ein Beispiel für Hidden Information wäre halt sowas, dass man eine Entscheidung von dem Prinzipal will, also machen wir jetzt dies oder jenes, oder machen wir die Seite jetzt mit dem oder jenem Framework, ja, und eigentlich weiß der Agent genau, was für ihn besser ist, weil er es schon kann, und kann dann dem Prinzipal halt Hinweise geben, sodass er sich genauso entscheidet, wie der Agent es eigentlich will, weil er halt schon weiß, ich kann halt sehr gut mit diesem Programmierframework zum Beispiel umgehen und dann wird es halt dem Prinzipal so empfohlen, dass das jetzt einfach das Beste ist, was vom Großteil der Webseiten verwendet wird und der Prinzipal kann es eigentlich nicht nachprüfen und muss dem halt vertrauen und da ist halt die Frage, ob die Empfehlung von dem Agenten jetzt halt richtig war oder nicht. Das ist halt genau wie ihr gesagt habt mit dem Arztbeispiel. Wenn der Arzt halt sagt, hier der Zahn muss gezogen werden, sonst ist alles kaputt, dann muss man dem auch vertrauen und man weiß jetzt nicht, ob er das vorschlägt, weil er heute noch Platz hat für eine Zahnziehbehandlung und seinen Terminplan vollbekommen will oder ob es wirklich so ist, dass es zu eurem Wohl ist. Genau. Also hier würde ich sagen, das war auch das Beispiel in der Vorlesung, dass wenn einem eine Architekturentscheidung zum Beispiel empfohlen wird und sagt, hier, mach die und die Architektur, das kann der Prinzipal in dem Beispiel eigentlich kaum bewerten. Er sieht zwar dann, dass die und die Architektur umgesetzt wird oder die und die Technologie genutzt wird, aber er kann es nicht bewerten. Und das ist die Frage, ob der Agent jetzt das vorschlägt, weil es ihm gerade in den Kram passt oder weil es wirklich das Beste ist. Also ich würde jetzt hier mal Architekturentscheidung. Okay, bevor wir jetzt zu den anderen Sachen gehen, nochmal hier zur Wiederholung, die Sachen, die in der Vorlesung waren. Wichtig ist, dass es halt diese Unterscheidung in ex ante und ex post gibt, also Dinge, die halt vor Vertragsabschluss wirken und Dinge, die danach wirken. Also hier ist der Vertragsabschluss und hier ist irgendwie die Zeit, die läuft. Und dass man sagt, okay, Hidden Characteristics sind halt Dinge, die unbekannt sind vor Vertragsabschluss und da gibt es die Gefahr von so einer falschen Selektion. Also ihr hattet jetzt hier gesagt, Erfahrung mit der Programmiersprache, ich weiß es als Prinzipal nicht und kann dann jemanden wählen, der meine Website programmiert, der die Erfahrung gar nicht hat. Und bei Hidden Action und Hidden Information, da geht es immer um diesen opportunistischen Spielraum des Agenten, genannt halt Moral Hazard, entsteht immer nach Vertragsabschluss. Und das hat immer damit zu tun, dass es halt diese Interessensdivergenz gibt zwischen Agent und Prinzipal. Und bei dem einen geht es halt darum, dass die Informationen oder Handlungen nicht beobachtbar sind oder nicht kostenfrei beobachtbar sind. Und der Agent dann eben diesen Spielraum ausnutzen kann, dass der Prinzipal sich immer fragt, soll ich das jetzt beobachten, soll ich das jetzt nachprüfen, ob diese Tests gemacht wurden, soll ich mich da jetzt reinarbeiten oder lasse ich es und vertraue halt einfach. Und dann mit dieser Entscheidung kann der Agent eben so ein bisschen spielen und halt das ausnutzen. Hidden Information ist sowas, dass man es zwar beobachten kann, aber nicht bewerten kann, wie eben diese Architekturentscheidung. Okay, und die Maßnahmen dagegen, gibt es diese drei, habt ihr dazu was gefunden? Zu dem Signaling zum Beispiel. Oder gibt's gerade nach hinten? Könnt ihr euch auch in eine Reihe setzen nächstes Mal?
Also als Beispiel für Signaling hätte ich jetzt eine Zertifizierung, um eben beispielsweise festzustellen, oder erstmal im Vorfeld muss natürlich der Agent, in dem Fall der Programmierer, die ablegen und dann entsprechend das dem anderen vorlegen. Und da könnte man sich jetzt natürlich noch überlegen, wo sind die Kosten schon in dem Machen von dem Zertifikat oder in der Kommunikation, aber in die Richtung.
Genau, und beim Signaling, wo liegen da hauptsächlich die Kosten?
Ja, auf Seiten des Agenten.
Genau, ja. Also deswegen ist es ein gutes Beispiel. Der Programmierer zertifiziert halt irgendwie seine Fähigkeiten und das wäre ein gutes Beispiel für Signaling. Okay, und Screening? Gibt einfach untereinander dann weiter.
Ja, also Screening hätte ich jetzt gedacht, also in Bezug auf das Beispiel mit der Programmiersprache, dann kann man den Agenten vorher screenen und gucken in den Referenz- oder in früheren Projekten, ob er diese Programmiersprache eingesetzt hat oder nicht.
Genau. Referenzen prüfen. Und hier ist es halt so, dass es eigentlich auf Seiten des Prinzipals liegt, die Kosten. Ja, also der Prinzipal muss dann losgehen, um die Referenzen zu prüfen. Okay, und Monitoring?
ist auch auf Seiten des Prinzipals. Und eine Variante wäre zum Beispiel, dass er sich die Testprotokolle geben lässt und die dann weitergibt an Dritte, um sie zu überprüfen zu lassen, ob die so den Anforderungen entsprechen und auch die Ergebnisse liefern, die gewünscht sind.
Also diese Testfälle zum Beispiel und dann selber das, das selber durchführen oder Testprotokolle. Okay, ja, das ist doch im Grunde genau das, was wir auch hier hatten. Wichtig ist halt, dass diese Kosten auf unterschiedlichen Seiten entstehen und dass es oftmals auch so ist, wenn es halt eine Auswahl zwischen mehr als einem Agenten gibt, dass der Agent auch einen Anreiz hat, diese Informationsasymmetrien zu reduzieren. Also wenn man nur eine Dyade von Prinzipal und Agent betrachtet, hat der Agent eigentlich kaum Anreiz, Kosten auf sich zu nehmen, also Signaling zu betreiben oder sich zertifizieren zu lassen. Aber je mehr Agenten es gibt, die diese Aufgabe eben erfüllen können, umso mehr Konkurrenz in Anführungszeichen herrscht ja auch zwischen denen. Und deswegen kann es auch sinnvoll sein, für einen Agent Signaling zu betreiben. Weil das wäre jetzt auch eine Frage, weil wenn man sich nur die Grundannahmen anguckt und sagt, es gibt nur diese Dyade zwischen Prinzipal und Agent, dann hätte der Agent eigentlich kein Interesse, Signaling zu betreiben. Aber wenn man halt weiß, okay, es gibt mehr als einen Agenten, dann kann es auch für einen Agenten sinnvoll sein, Kosten auf sich zu nehmen. Okay, ja.
Sind dann so Signaling-Kosten auch zum Beispiel Aufbauen des Markenauftritts, also dass man irgendwie sagt, mein Marketing ist eigentlich mein Signaling, also dadurch, dass ich als Firma eigentlich gut dastehe, muss ja nicht mehr stimmen, aber einfach, dass ich irgendwie in der Öffentlichkeit so das Image habe, dass ich irgendwie große Projekte leisten kann.
Ja, also ich würde sagen, das Stichwort Marketing, und insbesondere mit der Kombination, es muss ja nicht mal stimmen, zeigt, dass es, sagen wir, mehr als Signaling ist. Also Signaling im Sinne der Theorie ist, dass du halt glaubhaft versichern kannst, dass es wahr ist, was du für Eigenschaften dir zuschreibst. Deswegen halt das mit dem Zertifikat. Und beim Marketing ist es nicht immer überprüfbar und glaubhaft. Deswegen würde ich sagen, es ist nicht 100% Signaling, aber es erfüllt auch Funktionen von diesem Signaling. Also es geht ja im Sinne dieser Theorie sind Maßnahmen, also Signaling-Maßnahmen, ja dazu da, diese Informationsasymmetrie zu überbrücken. Und mit was Unüberprüfbarem wie irgendwie einer Broschüre oder einem tollen Marketingauftritt reduzierst du zwar die Asymmetrien, aber das ist halt nicht komplett reduziert, weil es nicht überprüfbar ist. Okay, sonst noch Fragen dazu? Dann in dem nächsten Block geht es um die Geschäftsanwendung und einfach nur, um wieder reinzukommen, die ganz einfache Definition von einem ERP-System, die wir auch in der Vorlesung kennengelernt haben, dass es halt mehrere Komponenten sind, die alle wesentlichen betriebswirtschaftlichen Funktionen erfüllen und das am besten halt noch integriert über eine Datenbank. Das war genau die Definition aus der Vorlesung. Wir haben halt diese drei Schichten gesehen. Und ein klassisches Beispiel ist halt so ein SAP-ERP-System oder ein Oracle-ERP-System, was eben aus verschiedenen Komponenten besteht, die halt verschiedene Bereiche des Unternehmens unterstützen. Wir haben in der Vorlesung halt dieses ERP-System kennengelernt als zentrales System im Unternehmen, dann ein CRM-System, was eher in Richtung Kunden geht und ein SCM-System, was eher in Richtung Anbieter, in Richtung Lieferanten geht. Und dann eine Sache, die wir uns im Zuge dessen angeguckt haben, die ich wirklich spannend finde, sind eben Software-Ökosysteme, weil wir gesagt haben, eine Strategie von diesen Anbietern von solchen ERP-Systemen und CRM- und SCM-Systemen ist es jetzt mittlerweile, nicht nur ein eigenes Modul anzubieten, sondern ein sogenanntes Ökosystem, um die eigene Marke, um das eigene Produkt zu schaffen. Und ein Beispiel, was wir da aus dem Konsumentenbereich kennen, ist eben hier Apple iTunes, wo man halt für seine Basisgeräte oder die Basissoftware verschiedene Zusatz-Apps von Nischenanbietern oder von Drittanbietern bekommen kann. Und die gleiche Logik verfolgen jetzt halt auch Anbieter in diesen Geschäftsanwendungen und bauen auch sogenannte Software-Ökosysteme auf. Ein Beispiel ist da SAP, die um ihr Business by Design, also das ist so eine Mittelstandslösung für ein ERP-System, ein wirkliches Ökosystem aufbauen von Nischenanbietern, wo man dann bestimmte Prozessvarianten dazu kaufen kann, die nicht von der SAP selbst, sondern eben von Nischenanbietern entwickelt wurden, oder bestimmte Zusatzfunktionalitäten, Forecasts und so, auch im Grunde genauso wie eine App für sein Smartphone zu seinem ERP-System kaufen kann. Und ganz groß gemacht hat eigentlich diesen Gedanken, dass man so eine Plattform hat und so ein Software-Ökosystem, Salesforce. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Das ist ein CRM-System, was als Cloud-Computing-Lösung läuft, also als Software-as-a-Service. Und da gibt es hunderte von Zusatzapplikationen, die halt für so eine Salesforce.com CRM-Lösung dazu konfiguriert werden können. Und die sind auch nicht alle von der Firma selbst, von Salesforce selbst, sondern kommen halt von ganz vielen verschiedenen Nischenanbietern. Und hier die Definition auch aus der Vorlesung. Wir sagen halt, dass es ein Software-Ökosystem ist, wenn verschiedene Akteure halt interagieren über eine gemeinsame Plattform oder über einen gemeinsamen Markt. Der und Plattform meint hierbei in unserem Fall oftmals Technologie oder ein Stück Software. Also wenn man sagt, die Plattform im SAP-Fall wäre halt die API des Business by Design Tools, oder im Fall von Salesforce.com, da gibt es eine eigene Plattform, die genutzt werden kann. Das ist auch ein Stück Software, an die sich dann halt die Nischenanbieter andocken können. Und im Fall von diesem B2C-Market, also bei iTunes zum Beispiel, wäre das die iOS-Software-Plattform, auf die Sachen dann halt angedockt werden können. Und auf diesem Markt tauschen dann halt die Akteure auf der einen Seite Informationen und Ressourcen aus und sind darüber halt verbunden und bilden insgesamt das Software-Ökosystem. Also das Ökosystem besteht einmal aus dem sogenannten Hub, das ist die Software-Plattform in der Mitte, und den verschiedenen Nischenanbietern, das sind die Spokes, die halt um diese Plattform herum existieren. Und es gibt, wie gesagt, viele Beispiele, insbesondere da im Mobile-Markt gibt es viele. Ich habe jetzt mehrfach schon iTunes gesagt. Und kennt ihr bestimmt auch, Google bietet zum Beispiel für Google Docs auch so eine Art App-Marketplace an, wo man selber Plugins für diese Google Docs-Lösung erstellen kann und sich dort halt seine Sachen zusammen konfigurieren kann. Und eine wichtige Eigenschaft von solchen Software-Ökosystemen sind eben, dass sie Netzeffekte zeigen, also dass irgendwie die Teilnahme an der Plattform Nutzen stiftet und dieser Nutzen halt davon abhängt, wie viele andere Leute diese Plattform nutzen. Ja, also diese ganz einfache Netzeffekt-Definition. Und interessanter wird es halt dadurch, dass wir halt nicht jetzt in der letzten Vorlesung diese ganz einfache Netzeffektkonstellation haben, wo es halt um ein Gut geht, was halt verbreitet wird, sondern es ist oftmals so, dass diese Plattformen einen sogenannten zweiseitigen Markt aufspannen, und das funktioniert halt so, dass um diese Plattform zwei Gruppen von Akteuren existieren, also oftmals, wie auch hier an dem Beispiel, sind es Käufer und Verkäufer, die sich um eine Plattform herum bilden. Also wenn wir jetzt sagen, eBay wäre zum Beispiel eine Plattform, da gibt es halt Käufer und Verkäufer. Oder wenn wir das andere Plattformbeispiel nehmen, ja, also dieses Thema iOS oder das iTunes, die iTunes-Plattform, da wäre es so, dass wir als Nutzer eben auf der einen Seite stehen, als Software-Nutzer, und auf der anderen Seite Nischenanbieter, die Software für diese Plattform erstellen. Okay, also das ist der erste Teil der Definition, dass es halt zwei Sets von Akteuren gibt bei so einem zweiseitigen Markt. Und wichtig ist halt, dass dieser zweiseitige Markt deshalb so speziell ist, weil die Entscheidungen der einen Gruppe der Akteure auch die Entscheidungen der anderen Gruppe der Akteure beeinflussen. Ja? Beziehungsweise die Entscheidungen von der einen Gruppe haben einen Effekt, der auch die andere Gruppe tangiert. Typischerweise halt über so eine Externalität. Und Externalität, ein klassisches Beispiel dafür, ist eben so ein Netzeffekt. Ein positiver Netzeffekt ist ja das klassische VWL-Beispiel für so eine Externalität. Und in unserem Beispiel ist es dann immer so, dass wir halt zwei Gruppen von Akteuren haben, die an einem Markt agieren und dass die durch Netzeffekte verbunden sind. Und innerhalb von so einem zweiseitigen Markt gibt es eben eigentlich zwei Seiten oder zwei Typen von solchen Netzeffekten. Einmal sogenannte Same-Side-Netzeffekte, die hier auf der Seite dargestellt sind. Das heißt Netzeffekte zwischen einer Gruppe oder zwischen Mitgliedern einer Gruppe von diesem zweiseitigen Markt. Zum Beispiel hier alle Kunden haben so einen Same-Side-Netzeffekt. Ja. Und es gibt sogenannte Cross-Site-Netzeffekte, das ist das, worauf hier eine Definition im zweiten Teil angespielt wird, dass es halt im Grunde so ist, dass die Entscheidungen der Kunden in dem Beispiel die Entscheidungen der Verkäufer mit beeinflussen. Gibt es hierzu noch Fragen? Okay, und dann als Beispiel oder als Aufgabe ist, was sind für euch die zwei Seiten bei folgenden Plattformen und nennt bitte mal Beispiele für so Cross-Site-Netzeffekte, die hier entstehen können. Also Shopping-Malls als Einkaufszentren, Kreditkarten oder Kreditkartenhersteller wie Visa und Mastercard, DVD und VHS jetzt als Technologieplattformen und Dating-Plattformen als Softwareplattformen. Wie gesagt, was sind die zwei Seiten und was sind die Netzeffekte, die da auftreten. Ich würde sagen, wir machen jetzt nur ganz kurz, 5 Minuten und sammeln dann mal, was ihr als Lösungen habt. Wollt ihr lieber die Folie offen haben oder die Zusammenfassungsfolie? Ja, also ihr sollt eigentlich ja erstmal die zwei Seiten definieren und dann, was ist da für ein Cross-Site-Netzeffekt. Okay, ich wollte nur noch kurz was nachgucken. Ja. Okay, dann schieß mal los bei den Shopping Malls. Was habt ihr da? Das ist, glaube ich, einfach. Und dann mach auch gleich die Netzeffekte.
Shopping Malls sind natürlich die Shops, die da drin sind und eben die Kunden der Shops. Und das sind dann jeweils positive Cross-Site-Netzeffekte. Je mehr Shops es gibt, umso mehr Kunden kommen. Und je mehr Kunden kommen, desto mehr Shops werden sich bilden.
Genau, bei Kreditkarten oder Kreditkartenanbietern?
Ja, also umso mehr Kunden, also umso mehr Leute eine Kreditkarte besitzen. Ja. Also die eine Seite, also es gibt erstmal Kreditkartenbesitzer oder Kunden, ja. Mhm. Und die andere Seite sind dann diese Shops, die Kreditkartenstations da besitzen. Okay. Und umso mehr es von jedem gibt, umso mehr Kunden Kreditkarten haben, umso mehr Shops gibt es auch, die diese Annahmestellen haben.
Sehr gut, ja. Und die Netzeffekte, die du siehst, sind?
Positiv.
Ja, würde ich auch sagen. Okay, und dann bei zum Beispiel DVD als Plattform?
Ja, auf der einen Seite haben wir wieder die Kunden, die DVDs kaufen. Mhm. Und auf der anderen Seite hätten wir eben beispielsweise die Filmfirmen, die dann DVDs herausbringen, ihre Filme auf DVD herausbringen und das ist dann ein positiver Netzeffekt.
Genau. Und die Filmstudios auch. Und bei Dating-Plattformen?
Für heterosexuell gerichtete Menschen könnte man sagen, je mehr Frauen da sind, desto mehr Männer kommen auch dahin. Und dann hätten wir jetzt auf der einen Seite die Frauen, auf der anderen Seite die Männer und dann einen positiven Netzeffekt.
Genau. Und das ist genau das Beispiel, was in einem sehr berühmten Paper verwendet wird, um das zu illustrieren. Und der hat auch Dating-Plattformen genommen und hat die gleiche Fußnote dazu gemacht, wie du eben gesagt hast. Ja, also genau, das ist das, oder das sind die Beispiele dazu. Und wir hatten ja auch über Same-Side-Netzeffekte geredet. Wie seht ihr die hier? Was für Same-Side-Netzeffekte seht ihr hier? Ja? Ja, Shopping Malls negativ.
Shopping Malls negativ, weil je mehr Kunden da sind, desto schlechter ist es für mich als Kunden, weil es voller ist und die
okay.
Vielleicht die Sachen weg sind, wenn ich sie kaufen möchte.
Ja.
Und für Shops ist es auch schlechter, weil der Umsatz sich dann natürlich auf mehr Shops verteilt.
Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wenn man hier sieht, dass man, wenn man mal annimmt, das ist hauptsächlich so ein negativer Same-Side-Netzeffekt, aber so ein positiver Cross-Side-Netzeffekt, dann sieht man, welche Probleme man hat als Anbieter von so einer Plattform. Ja? Also ich brauche erstmal einen gewissen Kundenstamm, damit sich Shops ansiedeln, aber wenn ich zu viele Kunden auf einmal habe, dann wird es für die Kunden wieder selbst unattraktiv. Also das Gleiche bei den Verkäufern. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich habe keine Kunden und fange jetzt mal an, möglichst viele Kunden zu akquirieren, indem ich ganz viele Shops nebeneinander baue. Das funktioniert halt nicht, weil die Shops sich dann gegenseitig Konkurrenz machen. Und es muss halt dann, oder das sind so ganz spannende Fragestellungen, die halt bei so einem Plattformthema reinkommen. Wie kriegt man es hin, diese Dynamiken, dass es auf die einen von dem anderen abhängen, aber die Seiten sich wechselseitig irgendwie oder jeweils bremsen. Wie kriegt man das halt gut hin als Plattformanbieter? Ja?
Aber es ist nicht auch sehr stark Definitionssache. Also wenn wir jetzt nochmal zu zwei Folien weitergehen, hätte man es jetzt ja auch anders definieren können, dass man sagt, je mehr Kunden in dem Einkaufszentrum sind, umso besser ist es, weil man einfach irgendwie die Gesellschaft von Menschen mag oder weil man dann einfach sagt, man trifft mehr Leute, die man kennt. Also das ist doch Definitionssache, ob ich das dann persönlich positiv empfinde, wenn mehr Leute gleichzeitig, oder vielleicht sage ich ja auch, wenn ich mit 10 Leuten da allein bin, dann habe ich ein unwohles Gefühl, da shoppen zu gehen oder dann treffe ich keinen, den ich kenne. Oder auch mit Shops, wenn ich jetzt der einzige Shop in einem Einkaufszentrum bin.
Und viele Kunden habe,
dann ist mir das vielleicht auch nicht recht. Oder dann kann ich vielleicht auch nicht in der Mittagspause zur Burgerbude nebenan gehen. Weil ich dann,
ich habe extra deswegen gesagt, das ist halt mehrheitlich positiv und mehrheitlich negativ. Also das war genau das, mit dem ich eingeleitet habe, bevor ich auf die Folie 9 oder 8 gegangen bin. Es ist natürlich so, das ist eine Theorie, dieses Thema, und mehrseitige Märkte und alles, was dahinter steckt. Und in dem Fall dachte ich eigentlich, ist ein ganz schönes Beispiel für, wo keiner widersprechen kann, dass es gut aufgeht. Aber klar, wenn man jetzt sagt, wenn ich alleine da bin, dann fühle ich mich unwohl, dann kann man das vielleicht noch gelten lassen. Aber eigentlich ist es so gedacht, dass je mehr Leute da sind, umso unwohler fühlst du dich. So solltest du dich fühlen eigentlich. Nach dem Ding. Okay, aber das sind, ich glaube, ihr habt verstanden, worum es geht, und das ist, glaube ich, dann das Wichtigste. Okay, dann gibt es sonst noch Fragen zu diesen Geschäftsanwendungen allgemein oder zu dieser Theorie mehrseitiger Märkte, wie das funktioniert, zwei Seiten, dass sie sich ja gegenseitig beeinflussen. Okay, dann sind wir jetzt eigentlich schon in dem letzten Block, wo wir praktisch diese Übung beenden werden und auch die nächste Übung uns anschauen werden. Und zwar ist es jetzt in diesem Bereich IT-Architektur, und auf dem unteren Layer oder zwischen den unteren beiden Layern von diesem Modell von Kretschmar. Und wir haben hier auf der einen Seite oder ganz zu Beginn in Modul 9 uns das Thema serviceorientierte Architekturen angeguckt. Das Bild habe ich extra reingenommen, weil das ja so wirklich so ein Basisbild ist, woran man, also das jeder wahrscheinlich schon mal gesehen hat, und man es daran, glaube ich, ganz gut erklären kann, wie es funktioniert, dass ein Unternehmen halt anfängt, seine IT-Landschaft oder seine Anwendungen in Services aufzuteilen und es dann drei Rollen gibt innerhalb einer solchen SOA. Das ist ein Anbieter von Services, ein Nutzer von Services und einen sogenannten Service Broker. Dieser Service Broker funktioniert ja so wie so eine Art Telefonbuch oder ist eben ein Repository, in dem halt Informationen über die Services enthalten sind. Und wenn dann ein Serviceanbieter sagt, ich möchte jetzt hier meinen Service zur Reisekostenabrechnung erstellen, dann muss er das erst veröffentlichen bei diesem Service Broker. Ein Nutzer, der sagt, ich muss unbedingt meine Reisekosten haben, der fragt beim Service Broker an, welche Services gibt es dafür. Das ist Schritt 2, kriegt einen Verweis auf den Service, Schritt 3, und kann dann diesen Service direkt nutzen mit dem Serviceanbieter. Und was ihr hier seht, ist, dass da verschiedene XML-basierte Standards stehen, also WSDL, SOAP und UDDI. Das sagt man, ist der Kern der Webservice-Standardfamilie, ja, also diese drei Standards. Und vielleicht wichtig hier noch zu wissen ist, dass der Service Broker eben optional ist, weil man eigentlich so eine SOA auch aufbauen kann, wenn man nur einen Serviceanbieter und einen Nutzer hat. Aber je größer sie wird, desto interessanter wird es halt, so einen Broker zu haben. Das haben wir alles schon in der Vorlesung gehört. Plus, erinnert euch auch an diese Folie, wo es darum ging, was ist ein Service, aus was besteht der Service, welche drei Bestandteile hat er. Und ein Seller für dieses Architekturkonzept war eigentlich immer, dass man gesagt hat, man kann jetzt Wiederverwendung nutzen. Und da hatten wir drei verschiedene Arten von Wiederverwendung kennengelernt. Und das ist dann eine Frage, kann man die alle erreichen? Ja, beziehungsweise wie leicht ist das? Und wir hatten uns auch mit der Granularität von Services beschäftigt. Und vor diesem ganzen Hintergrund würde ich euch mal bitten, die Grafik hier anzugucken. Also ich habe jetzt bewusst schnell gemacht über dieses Thema SOA, weil wir da auch zwei Vorlesungen, eine von Klingenberg und eine von uns hatten. Wenn ihr da noch Fragen habt, gerne, aber ich wollte einfach nur, dass ihr so ein bisschen im Hinterkopf hattet, was wir alles gemacht haben, bevor ihr halt euch die Grafik anguckt. Und zwar ist es hier so, dass ihr hier 18 Unternehmen seht, die auf der Achse hier abgetragen sind, kodiert mit Buchstaben und geordnet nach der Nutzung oder nach der Dauer der SOA-Nutzung. Also in Klammern, hier die 15, seht ihr halt, die nutzen das 15 Jahre, dieses Konzept. Und die hier erst ein Jahr, und das hier unten sind eben alles Unternehmen, Anwenderunternehmen. Und auf der Achse hier seht ihr halt in Prozent den Anteil, den dieses Unternehmen A durch Services abgedeckt hat in seiner Service, in seiner IT-Landschaft. Also, die Frage, die dahinter steht, war, geben Sie im Verhältnis an, wie viele Services Sie jetzt nutzen, zu der Maximalanzahl von Services. Und Maximalanzahl war hier so definiert, wenn die komplette Anwendungslandschaft in Services aufgeteilt wäre. Wie viele gäbe es dann? Das ist die Zahl 1. Und die Zahl 2 ist, wie viel nutzen Sie heute? Und das Verhältnis davon wird eben hier abgetragen. Also wie viel nutzt ihr heute an Services und wie viel könnten es maximal sein, wenn die komplette IT-Landschaft serviceorientiert aufgebaut wäre. Und das ist eine Umfrage von vor 3 Jahren, wurde die gemacht und 2011 dann veröffentlicht und ist eigentlich relativ aktuell. Und vor jetzt diesem Hintergrund der Themen, die wir behandelt haben zu SOA, wie würdet ihr es interpretieren, was fällt euch da auf, was sagt ihr dazu? Ja, bitte.
Meine Frage ist erstmal, diese Unternehmen, sind die repräsentativ oder wie sind die ausgewählt? Sind das jetzt irgendwie...
Das sind unter den Top 200 Größten in Deutschland. Insgesamt haben 36 dann sich bereit erklärt, da mitzumachen. Und nur diese 18 von den paar 30, ich weiß nicht, ob es genau, wie viel es jetzt genau war, nur diese 18 haben sich dann in der Lage gesehen, dieses Verhältnis zu bilden. Also... Mhm. Ob das jetzt alles repräsentativ ist, das kann ich nicht so genau sagen. Das sind große Unternehmen, also ist aus der Grundgesamtheit der Top 200 oder 250 Unternehmen. Mhm. Oder braucht ihr noch Zeit? Hört ihr noch zu? Das ist eine gute Frage. Ja? Also erste Auffälligkeit, hier sagt jemand, schon 15 Jahre dabei. Ja, wie kann es sein?
Ja, ich finde interessant, dass, also das ist anscheinend so ein bisschen, es ist so auch wie so ein Login vielleicht gibt für die Sache. Also man sieht so ein bisschen, dass es in allen Bereichen, also man hat ja für die meisten Jahre mehrere Anbieter, also zum Beispiel 2 Jahre gibt es vier Unternehmen, die seit 2 Jahren Sora betreiben. Mhm. Und dann sieht man ja so von der Abstufung, so von 1% bis vielleicht 8 oder so, dass alles dabei ist. Und man sieht diese Abstufung ja eigentlich bei fast allen Jahren, dass es immer Unternehmen gibt, die ungefähr gleich lang das machen, wo die Ausprägungen aber unterschiedlich sind.
Okay.
Und da kann man vielleicht dann überlegen, dass man sagt, manche Unternehmen haben es irgendwie halbwegs geschafft, das Konzept irgendwie sinnvoll zu nutzen und haben meinetwegen 10% ihrer Services da jetzt laufen, auch wenn es trotzdem nur 10% sind. Und andere haben vielleicht aber jetzt 3 Jahre was gemacht, wie zum Beispiel O oder so. Und haben aber irgendwie gar nicht Fuß gefasst mit dem Konzept und haben deshalb eigentlich gar nichts, was damit funktioniert.
Okay.
So ein bisschen rausziehen würde ich auch die letzten beiden, weil die anscheinend ja wirklich da Vorreiter vor dieser Welle waren und einfach das ganze Unternehmen ausgerichtet haben da drauf.
Ja.
Aber prinzipiell würde ich sagen, das ist schon irgendwie auch so ein bisschen, auch Netzeffekte mit reinspielen. Ob man da vielleicht...
Okay, aber wie siehst du die Netzeffekte bei dem Vergleich von mehr als einem Unternehmen pro Jahr? Also das habe ich nicht verstanden, wie du...
Ich würde vergleichen, dass es bei Unternehmen manchmal besser gelungen ist und manchmal schlechter. Dass es Unternehmen gibt, die versucht haben, so eine Architektur einzuführen und die vielleicht dann festgestellt haben, das funktioniert nicht richtig. Mhm. Sie haben zu viel Aufwand oder es ist zu umständlich und deshalb sich das nicht etablieren konnte, während andere vielleicht gesagt haben, wir schaffen es, Services in die Architektur reinzuziehen und deshalb eine Basis sich entwickeln konnte, wo man sagt, okay, wir machen weiter, wir führen weitere Services in die Architektur mit rein.
Okay, also du sagst, es ist entweder ganz wenig oder moderat. Also,
genau, also ich hätte gesagt, dass der Unterschied ist, dass es manchmal eben irgendwie auf fruchtbaren Boden fällt und dass man irgendwie darauf weiter aufbauen kann, während es bei anderen Unternehmen vielleicht eine Idee ist, die sagen, wir haben versucht, das so zu machen, aber wir machen es jetzt 3 Jahre und effektiv läuft kein Service darüber. Mhm.
Okay. Ja. Weitere Ideen? Oder vielleicht nochmal auf den Punkt, den ihr jetzt gesagt habt, hier diese 15 Jahre, oder willst du dazu was sagen? Das ist so, dass die beiden Unternehmen da wirklich schon extreme Vorreiter sind, die das, sagen wir mal, unter anderem Namen schon vor 15 Jahren gemacht haben. Also die haben auch nicht Web-Services verwendet, sondern teilweise selbstentwickelte Sachen, die dann auch später Open Source gestellt haben. Aber die sagen, diese Idee, dieses Konzept nutzen wir halt schon so lange, und das ist eigentlich nichts Neues, was da jetzt kommt an Architekturprinzipien, sondern wir machen das schon sehr lange. Aber das sind keine Webservices, die dort verwendet werden. Ja.
Ansonsten hätte ich noch so eine Theorie, wie das vielleicht viele Leute verwenden könnten, im Sinne von, sie haben ihre bisherigen großen monolithischen Systeme gelassen und nutzen es eigentlich, sind sich dessen auch bewusst, dass sie da innerhalb keine Services nutzen und haben jetzt eigentlich Web-Services nur verwendet, um Anschlüsse zu generieren und nennen es halt jetzt SOAR. Und daher haben wir ist es ihnen halt bewusst, dass sie theoretisch in ihren Systemen es nicht verwenden, aber nach außen hin haben sie halt dann so ihre 5-10% Abdeckung. Mhm. Ja. Wäre so eine Theorie für mich, für die meisten Leute zu erklären.
Okay, also es gibt, erstmal kann man ja noch einen Schritt zurückgehen und sagen, es ist relativ wenig, wird es verwendet. Und wenn man sich dann wirklich anguckt, in welchen Bereichen es verwendet wird, dann ist es so, wie du gesagt hast, dass es oftmals nur solche Fassaden-Services sind, um Schnittstellen zu anderen Systemen herzustellen. Und es sind auch noch solche ganz einfachen Services wie diese Reisekostenabrechnung oder Drucken oder irgendwie vor so einer zentralen Kundendatenbank solche Sachen wie, existiert dieser Kunde, und das wird halt in mehreren Applikationen genutzt, und da wurde dann halt ein Service erstellt. Aber das sind so eher solche Randthemen. Ja. Okay, und generell sonst noch Sachen? Die Interpretation, die dann daraus entstanden ist, ist erstmal, dass es erstens relativ wenig ist. Außer bei diesen letzten beiden ist es Ja, immer unter 15%, unter 20% eigentlich. Und die Erklärung dafür ist erstens, dass die Unternehmen relativ reserviert sind und sagen halt, das ist ein sehr großer Aufwand, das umzustricken und das ist sehr teuer. Und der Clou ist eigentlich, dass sie sagen, wir kaufen das einfach ein mit dem nächsten Release, was SAP uns liefert oder was uns Oracle liefert oder was uns unser Standardsoftwareanbieter liefert. Wir machen es nicht selber, sondern sie warten darauf, dass die Anbieter es einführen, um so praktisch die Arbeit machen lassen. Ja. Und lassen die die Arbeit machen. Und das ist die eine Erklärung. Und die andere Erklärung war, die oft gefallen wurde, genannt wurde, ist, dass sie sagen, man braucht es eigentlich nicht. Man braucht es nur in ganz kleinen Teilen des Unternehmens. Wenn ihr euch erinnert, was sind die Vorteile davon? Also das Thema Agilität, ich kann schnell Sachen umbauen oder ich kann Sachen halt leichter wiederverwenden. Dieses Thema Wiederverwendung von Geschäftsfunktionalität, es gibt einfach nicht so viele Geschäftsfunktionalitäten, die ich sehr oft wiederverwenden kann. Und in vielen Bereichen des Unternehmens brauche ich halt einfach auch nicht diese Agilität, wo ich halt schnell auf veränderte Umweltanforderungen reagieren muss, weil es eben stabil bleibt seit Jahren. Also wie jetzt diese Bereiche von der Lufthansa, wo das Ticketing-System jetzt schon seit Jahrzehnten eben läuft oder das Buchungssystem läuft schon seit Jahrzehnten. Und da eine SOA einzuführen, für was? Ja? Warum soll ich mir die Mühe machen, das aufzusplitten und am Ende brauche ich halt nicht die Modularität, die dadurch entsteht. Und die Folie ist halt insofern interessant und wichtig, weil die Vorlesung wurde ja so motiviert, dass es halt so ein wirklich krasses Hype-Thema war eigentlich. Da sind halt extrem viele Berater mit rumgelaufen, haben gesagt, wir brauchen jetzt SOA und es wurden viele Initiativen gestartet, aber am Ende wird es relativ wenig genutzt, wobei man auch sagen muss, dieses Max, ja, also der Nenner des Bruchs ist halt ein sehr hypothetischer Wert, ja, wo halt, da hätte ich auch ein bisschen Kritik erwartet, dass sie sagt, okay, wie ist denn überhaupt sichergestellt, dass es in den Unternehmen gleich verstanden wird und das eine Unternehmen sagt, für uns soll die Granularität sein 1000 Lines of Code eines Service maximal und bei dem anderen Unternehmen, der teilt es auf in 4 große Services, seine kompletten Anwendungen. Ja. Aber wenn man mal darüber hinweg sieht und sagt, okay, dieses Max ist, ist einigermaßen vergleichbar, dann sieht man, dass es relativ wenig genutzt wird und obwohl es jetzt, wenn ihr den Gartner Hype Cycle gesehen habt, eigentlich schon relativ weit fortgeschritten ist für so eine Hype-Technologie, wird es trotzdem noch sehr wenig genutzt. Ja. Und das ist so, was ich da sehe in dieser Grafik. Okay, habt ihr sonst noch Fragen zu dem Thema SOA? Also wir bleiben jetzt bei IT-Architekturen, aber habt ihr sonst noch Fragen zum Thema SOA? Weil ich denke, ihr hattet es auch schon in anderen Veranstaltungen, wie so eine SOA aufgebaut ist, deswegen. So, jetzt zur letzten Frage für heute. Die beschäftigt sich mit dem Thema Komplexität, das, was wir auch in der letzten Vorlesung uns angeguckt haben. Hier nochmal zur Wiederholung, oder vielleicht lasst ich jemanden von euch nochmal zu Wort kommen. Könnt ihr mal die Definition von Komplexität hier erklären? Aus welchen Aspekten sie besteht und vor allem, wie die dann wirken auf die Komplexität, also zum Beispiel die Varietät von Relationen oder Interaktionen. Dann lasse ich euch noch einen Moment Zeit.
Also man sieht ja, dass die Komplexität generell aus diesen zwei Bereichen besteht. Mhm. Sieht man ja in der Grafik, das sind die Computing Components und die Interactions.
Genau.
Und dass sich beide Dimensionen quasi wieder aufspalten, zwei Facetten, und zwar die Anzahl jeweils der Komponenten und die Unterschiedlichkeit.
Mhm.
Und das war eben diese Definition, dass man nicht nur über die Anzahl der verschiedenen Komponenten eine Komplexität definieren kann, sondern dass diese Unterschiedlichkeit vor allem auch eben in die Interaktion mit reinspielt. Je nachdem, wie unterschiedlich meine Komponenten sind, umso unterschiedlicher wird auch meine genau. Interaktionen werden.
Du hast jetzt diese Pfeile
genau, erklärt. Das sind diese beiden Pfeile. Und je nachdem, wie viele Komponenten ich habe, umso größer wird natürlich auch die Anzahl der Interaktionen, die nötig wird. Je mehr Komponenten einfach in dem System sind und umso mehr Komponenten es sind, umso mehr unterschiedliche Variationen gibt es auch in der Interaktion. Das sind dann die anderen beiden Pfeile.
Genau, also den Pfeil, den würde ich auch so mitgehen, aber auch der vierte Pfeil, den du dir aufgespart hast, der wird auch in dem Paper nicht so gut erklärt, finde ich. Also warum eine Vielzahl von Komponenten zu einer Varietät von Interaktionen führt, weiß ich auch nicht so. Also kann ich auch nicht so 100% sagen. Ja. Was du eben jetzt noch nicht erwähnt hast, ist, dass auch die, also das war dieser Fall, über den wir eben geredet haben, dass die Veränderungsrate auch noch zu Komplexität führt. Ja? Also im Grunde die vier Aspekte, die du genannt hast, plus Veränderungsrate, sagen die, ist die Komplexität von einer IT-Architektur oder von einem System. Und wenn man sich dann dieses Thema Varietät von Komponenten anguckt, insbesondere von Komponenten, haben wir ja zwei Maße kennengelernt in der Vorlesung, unter anderem auch dieses Entropiemaß. Worauf ich jetzt nochmal kurz eingehen will, ist eigentlich die Formel. Man hat hier die relativen Anteile oder die relativen Marktanteile von den Firmen oder die relativen Anteile von Anbietern in einer Architektur. Das ist halt durch dieses FI gekennzeichnet, mal den natürlichen Logarithmus von 1 durch diesen Wert. Ergibt halt aufsummiert über alle Firmen oder über alle Ausprägungen des Attributs des Entropiemaß, und wir hatten zwei Eigenschaften definiert, die so ein Maß für die Heterogenität haben soll, und einmal steigt es mit steigender Anzahl von Attributwerten bzw. Firmen. Hier ist ja immer noch dieses Beispiel Firmen, weil das aus der VWL kommt, dieses Maß. Ja, also das Entropiemaß steigt mit wachsender Anzahl von Attributwerten. Und es steigt auch, je gleicher diese Attributwerte verteilt sind oder je gleicher diese relativen Marktanteile sind. Der Minimalwert ist 0 und der Maximalwert ist der natürliche Logarithmus von n, also der Logarithmus von der Anzahl der Attributwerte oder der Anzahl der Firmen. Und das tritt genau auf bei einer Gleichverteilung. Das hatten wir ja gerade in der Vorlesung. Und jetzt ist es so, dass es da einen Punkt gab, wo ihr nochmal nachgefragt habt und der nicht so absolut eingängig ist. Dieses Entropiemaß ist nicht normiert, ja? Das heißt, es läuft anders als dieser Herfindahl-Hirschmann-Index nicht immer zwischen 0 und 1, sondern bewegt sich hier zwischen 0, also es gibt ein definiertes Minimum, es kann nicht kleiner als 0 werden, aber es kann beliebig groß wachsen, wenn man halt eine sehr hohe Anzahl von gleichverteilten Firmen hat, wird es halt immer größer. Und eben weil es nicht normiert ist, ist es ja im Grunde nur dann gut zu interpretieren, wenn man auch die Anzahl der Attributwerte, also das kleine n, mitgegeben hat. Und man kann es insofern sehr gut interpretieren, als dass man dieses EMA, Numbers Equivalent EM, berechnen kann, indem man halt e hoch diesen Entropiewert nimmt, und dann ist dieses EMA normiert eigentlich ja zwischen oder kann maximal so groß werden wie die Anzahl der Attributwerte, also EMA in dieser Verteilung hier, jetzt muss ich aufpassen, hier kann maximal 2 werden, weil dieser Wert von dem Entropiemaß maximal 0,7 annehmen kann, und in dem Fall ist es halt so, dass der EMA gleich dem Anzahl der Anzahl der Attributwerte ist. Und wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, je kleiner dieses EMA im Verhältnis zur Anzahl der Attributwerte ist, wie jetzt hier, da bleibt er gleich, aber die Anzahl der Attributwerte hat sich verdoppelt, desto ungleicher ist diese Verteilung. Ja. Gibt es dazu noch Fragen? Also ich würde jetzt nicht sagen, man abstrahiert davon, aber er ist auf jeden Fall normiert. Er hat eine obere und untere Schranke. Und ja, im Grunde abstrahiert man davon. Man gibt, also ich würde dann nicht noch die Anzahl der Attributwerte angeben. Aber hier ist es schon so, dass er halt wachsen kann. Okay, wenn es dazu keine Fragen gibt, dann zur letzten Aufgabe für heute. Das ist auch ein reales Beispiel, wo einem CIO gezeigt wurde, wie diese Maße in seinem Unternehmen aussehen und was da gemacht wurde, dass da 450 oder 456 PCs im Unternehmen betrachtet wurden, in wieder 5 Organisationseinheiten, also die letzte Spalte, da geht es um das Gesamtunternehmen und O1 bis O5 hier, das sind eben ja, Abteilungen innerhalb dieses Unternehmens. Und es geht um das Element Computer der IT-Landschaft, also das ist der Arbeitsplatzrechner, der dort ist, ja, oder der Rechner, den die Mitarbeiter verwenden. Und jetzt habe ich hier die Ergebnisse mitgebracht für 2 Heterogenitätsarten, nämlich einmal die Heterogenität des Anbieters dieses Computers, also beispielsweise es ist ein Dell, Apple oder IBM PC. Und dann, was interessant ist, ist die Heterogenität der Leistung dieser Rechner. Das wurde so gemacht, dass man sich angeguckt hat, die Spezifikationen von dem Rechner und dann alle Rechner, also alle 456 Rechner, in 3 Leistungsklassen eingeteilt hat. Man hat gesagt, wenn ein Rechner unter 256 MB RAM hat und nur 1 GHz Single Core ist, dann ist es halt Klasse langsam, beziehungsweise Leistung ist dann low, und wenn man mehr als 2 GB RAM hatte und 2 GHz Quad-Core Prozessor, dann wird man in die Klasse hoch einsortiert. Also die wurden händisch einsortiert, die 456 Rechner, in diese 3 Klassen, und das sind eben die Ergebnisse zu den Kennzahlen. Sorry. Und wichtig ist halt, das lasse ich auch nochmal aufgeblendet, jede Zelle enthält dieses Entropiemaß und das sogenannte Numbers Equivalent Maß und die Anzahl der Attributwerte. Ja? Nochmal zur Interpretation oder zur Hilfe. Hier insgesamt in dem Unternehmen gibt es halt 4 verschiedene Anbieter von PCs, und alle 3 Leistungsklassen in dem Unternehmen sind vertreten. Und jetzt wurde halt dem CIO das gezeigt in so einem Workshop, erstmal hier vorgestellt, okay, so kann man es messen, und jetzt mal an einem Beispiel wurde die Kennzahl für diese 5 Organisationseinheiten des Unternehmens ermittelt, und jetzt überlegt vielleicht nochmal kurz in der Gruppe, wie ihr das interpretiert. Muss nicht lang sein, sagen wir mal noch 2 Minuten. Und dann besprechen wir mal, was ihr daraus seht und welche Maßnahmen ihr ableiten würdet als CIO, wenn ihr sagt, okay, so sieht meine Unternehmenslandschaft aus. Ich lasse euch noch mal ein paar Minuten reden. Ah, noch eine Frage, ja?
Ja, O4-Spalte.
Ja?
Der Wert bei der Heterogenität des Anbieters.
Oh.
2,87 zu 2.
Das ist ein guter Punkt. Das muss ein Fehler sein, ja? Das muss ein Fehler sein. Also, ich würde hier sagen 3. Ich weiß es nicht, aber um es jetzt zu machen, 3, das ist gut, ja? Ich schreibe es mir auf. Okay, habt ihr schon Ideen, wie ihr schnell entscheiden würdet, was zu tun ist?
Wenn wir jetzt allgemein, also für Performance und auch für die Anbieterheterogenität, würde ich nochmal einen Drill-Down in die O1 und O4 Abteilung machen, also wie es weil das sind die höchsten Werte dort, mhm. Und dann mal gucken, wie es da genau aussieht, was da so die Driver sind, die das alles so hochtreiben. Ja, ich denke mal, das ist eher gewollt, dass es nicht so heterogen ist, also eher eine homogene Landschaft gewollt, würde ich mal so davon ausgehen, weil es einfach weniger Wartung ist und sowas.
Ja. Ja, also das war im Grunde auch so, dass die eine homogene Landschaft haben wollten und es eigentlich nicht so wussten, wie es aussieht und eigentlich auch dachten, dass es in Anführungszeichen ordentlicher ist in den einzelnen Organisationsbereichen, dass halt dass es halt nicht so ist, dass halt die so total heterogen sind. Ja. Und was fällt euch auf so zu den zwei Zeilen? Ja? Würde ich sagen, was würdet ihr da sagen als CIO?
Also ich würde sagen, dass die Leistung nicht unbedingt vom Anbieter abhängt. Also ich würde generell erstmal sagen, dass unten die zweite Zeile deutlich geringere Unterschiede aufweist als die erste, wie man sieht. Also die Abweichungen zwischen den unterschiedlichen Gruppen sind nicht so hoch. Mhm. Und jetzt könnte man ja überlegen, wäre ja eine Annahme, die man treffen könnte, liegt das die Leistung, ist sie abhängig von meinem Anbieter. Mhm. Und da aber ja die Heterogenität der Leistung immer relativ ähnlich ist, obwohl sich oben die Heterogenität der Anbieter verändert, würde ich jetzt darauf schließen, dass die Leistung eben nicht vom Anbieter abhängig ist, also dass man sagt, Dell-Computer sind bei uns nur höchste Leistungskategorie, sondern dass es eben da keine Korrelation gibt.
Ja,
oder nur geringe nur.
Also die Interpretation, die er dann da gemacht hat, war zu sagen, okay, oben wie ihr, es ist irgendwie mir noch viel zu viele Anbieter in den verschiedenen Bereichen, insbesondere O1 und O4, das muss irgendwie nicht sein. Warum verschwenden wir da halt so Wartungskosten und warum bündeln wir nicht das an einem Anbieter? Weil die ja auch relativ austauschbar sind. Ist jetzt nicht so, dass man mit einem Dell was so anderes machen kann, wie mit einem IBM. Vielleicht mit einem Apple kann man was ganz anderes machen, aber eigentlich sind die sehr austauschbar aus Unternehmenssicht. Und was ihn viel mehr geschockt hat, war diese Heterogenität der Leistung. Und was du eben so gesagt hast, es gibt keine großen Unterschiede in den Leistungskategorien, das bedeutet ja eigentlich, dass in allen Organisationseinheiten sowohl gleich viele extrem langsame als auch extrem schnelle und mittelmäßige da sind. Also es gibt halt, die sind, und die Leute tun eigentlich das Gleiche, und die tun es mit dem PC und die einen machen das halt mit einer sehr alten Maschine und die anderen halt mit einem sehr leistungsstarken Rechner, obwohl sie eigentlich die gleiche Aufgabe erfüllen. Und da hat er halt gesagt, das geht eigentlich überhaupt nicht und hat sich halt voll auf diese Zeile konzentriert und gesagt, das ist ein großes Problem. Man könnte vielleicht noch hinnehmen, dass sie halt von unterschiedlichen Anbietern sind, aber dadurch, dass die Computer halt auch wichtig sind für die Aufgaben, die dort erfüllt werden, kann es nicht sein, dass der eine Anbieter es halt mit so einem alten Ding machen muss und der andere mit einem performanten. Und der hat gesagt, diese Heterogenität ist halt extrem hier. Ihr seht halt überall, es ist relativ nah an 3, also und damit dem Maximalwert. Also hier bedeutet es ja, in O4 ist praktisch eine Gleichverteilung, 33% langsam, 33% mittel, 33% schnell. Das heißt ja dieser fast maximale Wert hier. Und was sie dann gemacht haben, ist, sie haben aufgehört, die Rechner selbstständig zu beschaffen, weil dadurch ist es halt entstanden. Jeder konnte halt sagen, ich brauche einen neuen Rechner. Und haben so ein Lifecycle-Management für ihre PCs eingeführt und das komplett rausgegeben. Der hat gesagt, wenn es so schlecht läuft, dass man es selber macht, wurde jetzt halt so ein Leasing-Kontraktor reingenommen, halt auch nur von einem Anbieter. Da werden alle Geräte jetzt geleased und die werden dann alle, keine Ahnung, ich glaube 3 Jahre ausgetauscht. Und das passiert dann halt innerhalb von wenigen Wochen werden halt alle Geräte dann ausgetauscht. Und das waren so die Implikationen, die daraus kamen. Okay, also wir machen nächste Woche jetzt auch in der letzten Übung, die letzte Hälfte auch noch was zu dem, was wir am Freitag machen, also zum Standardisierungsproblem. Und da würde ich euch bitten, einen Taschenrechner mitzubringen, weil für eine Aufgabe brauchen wir den. Aber ich denke, in vielen Handys ist schon ein Taschenrechner. Insofern wird es wahrscheinlich auch so gehen. Aber wenn ihr sagt, ich will meinen Taschenrechner nutzen, dann könnt ihr es gerne nächste Woche machen. Alles klar, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut.